Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor vielen Jahren brachte die BBC eine wunderbare Sendereihe im Radio, eine Geschichte der Welt in 100 Objekten. Neil MacGregor, damals Direktor des British Museum in London, war deren Spiritus-Rektor und daraus entstanden ist auch ein extrem dickes und populäres Buch, das eben Objekte Weltgeschichte erklären lässt. Zum Beispiel wie spanische Dukaten der Beginn einer globalen Währung wurden. Oder was ein viktorianisches Porzellangeschirr über die Macht des British Empire verrät. Wie Objekte Weltgeschichte schreiben, das ist auch unser Thema heute zu Beginn der Reihe Denken ohne Grenzen, neue Erzählungen für die Zukunft. Dazu eingeladen habe ich Professor Ernst Seidel, Direktor des MUT, des Museums der Universität Tübingen, das die meisten wissenschaftlichen Sammlungen in Deutschland beherbergt, 70 Stück nämlich, von der Altorientalistik und der Astrophysik bis zur zahnmedizinischen und zur zoologischen Sammlung. Viele Stücke aus diesen Sammlungen sind großartige Zeugnisse auch dafür, dass die Welt nach ihnen eine andere, womöglich bessere war. Vor allem gibt es ein Objekt, das großen Symbolwert für die Geschichte der Menschwerdung besitzt. Und nach dem habe ich Ernst Seidel zuerst gefragt.
Sie haben das mit einem Punkt ja schon angesprochen, die großen Erfindungen oder Schritte der Menschheit. Und wir haben natürlich hier in den Höhlen der Schwäbischen Alb die großen Funde, die wichtigen Funde der Eiszeitkunst. Und unser Maskottchen am MUT auf Schloss Hohen Tübingen ist dieses 5 cm große Mammut-Elfenbeinpferdchen, das in einer unglaublichen Ästhetik und Perfektion das Wesen des Pferdes, dieses Tieres darstellt. So, und wenn Sie sich bewusst machen, dass die Höhlenmalereien, Chauvet beispielsweise oder Altamira, dass die alle 2, 3, 5, 8.000 Jahre jünger sind, dann haben Sie hier aus den Höhlen der Schwäbischen Alb einen ganz großen Schritt der Menschheit, nämlich die Erfindung oder Entdeckung der figürlichen Kunst. Und in diesen Höhlen haben wir dann aber auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Melodie-Musikinstrumente oder Nachweise von Religiosität. Und das ist 40.000 Jahre alt. Und wenn Sie sich das vorstellen, die Diskussion geht ja immer darüber, was unterscheidet den Menschen von anderen Tieren? Kommunikation, Werkzeug, Sprache und so weiter. Das sind alles Dinge, die längst widerlegt sind, solche Argumente. Aber die figürliche Repräsentation der Umwelt durch ein schöpferisches Subjekt, das öffnete hier Tore, die bis heute nicht geschlossen sind.
Ich nehme an, Herr Seidel, Sie könnten zig Objekte aufzählen, die ein solches positives Narrativ ermöglichen. Und darin unterscheidet sich die wissenschaftliche Erzählung ja womöglich auch von der kulturgeschichtlichen, die ja die Erkenntnisse zum Beispiel von Galileo Galilei, Charles Darwin oder Sigmund Freud immer als die drei großen Kränkungen der Menschheit verbucht hat.
Wir haben die Objekte, wir haben zahlreiche Objekte zu diesen einzelnen wissenschaftlichen Schritten, zu Charles Darwin gleich noch ein kurzes Beispiel. Aber was ich sagen möchte, weil Sie die Dichotomie aufgemacht haben zwischen kulturhistorischen Objekten und wissenschaftlichen oder technikwissenschaftlichen Objekten. Es ist vielleicht doch so, dass Objekte aus wissenschaftlichen universitären Sammlungen noch stärker der Vergangenheit verhaftet sind, dass sie veralten. Kunstwerke erfahren immer wieder neue Konjunkturen, sie werden wieder neu entdeckt, eröffnen ästhetische Blicke. Aber wissenschaftliche Objekte sind ganz schnell veraltet. Aber umgekehrt haben sie sehr häufig das Tor zur Wissenschaft aufgeschlagen. Zum Beispiel vor 400 Jahren, 1623, hat Wilhelm Schickhardt die Rechenmaschine erfunden. Blaise Pascal war 20 Jahre später dran. Oder das Gyroskop von Bonnenberger vor 200 Jahren, das ist essentiell bis heute für die Luft- und Raumfahrt. Oder die Brownsche Röhre oder die mRNA-Technik, die hier auch mitentwickelt wurde. Und all diese wissenschaftlichen Schritte haben natürlich die positive Perspektive eröffnet für die Forschung und auch zur Verbesserung von Lebensbedingungen des Menschen. So,
jetzt und jetzt kurz zurück zu Darwin. Ja, den genau. Faden haben Sie gerade elegant beiseite gelegt. Da,
ich aber wir musste kurz Luft holen. Und bei Charles Darwin zum Beispiel ist es so, Charles Darwin hat 1859 seine große Theorie The Origins of Species publiziert. Aber diese Theorie ist eben, zwar auf Beobachtungen hat die basiert, aber es ist eben eine Theorie. Und der Tübinger Paläontologe Franz Hilgendorf hat in seiner Dissertation als erster, wenige Jahre danach, 1863, in seiner Dissertation mit tatsächlichen Tieren, mit Fossilien aus dem Steinheimer Becken, der Gyraulus multiformis heißt das, aber ist egal, ganz kleine Schnecken, einen Stammbaum entwickelt bzw. modelliert. Und wir haben dieses Objekt, diesen alten Karton mit diesen Schnecken. Das heißt, der erste Beleg von oder mit Tieren dieser Theorie von Charles Darwin beispielsweise. Das sind wirklich, da sind Türen aufgestoßen worden. Bis dahin wurde die Welt mit Mythen erklärt. Plötzlich haben wir die Evolutionstheorie, nicht, dass es jetzt nun plötzlich ein Feuerwerk der Erkenntnis für die Welt war, denn das war natürlich sehr umstritten noch zu Anfang. Aber der Beleg mit tatsächlichen Fossilien war ein ganz großer Schritt in der Folge dieser Theorie von Charles Darwin.
Ich finde ja ganz wesentlich auch, dass wissenschaftliche Sammlungen wie die Ihre ständig neues Wissen liefern können, auch für uns heute, weil die Menschheit eben neue Methoden entwickelt. Stichworte dazu wären zum Beispiel das Mammut aus der Petrischale oder wie man nach 150 Jahren einen Mord aufklärt mit Hilfe von DNA-Spuren.
Exakt. Zum Beispiel DNA ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort. Sie können heute alle biologischen Präparate mit genetischen Methoden komplett neu untersuchen. Denken Sie an Nasspräparate, meinetwegen in den Kliniken und solche Sachen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Da können Sie natürlich ganz andere Fragen stellen. Welche Krankheiten hatten die Menschen oder die Tiere? Welcher Mangelernährung unterlagen sie? Das sind komplett neue Methoden. Ein anderes Beispiel sind die unglaublich feinen physikalischen und chemischen Untersuchungsmethoden, beispielsweise an Erdspuren bei Herbariumsbelegen. Wenn wir aus dem 18. Jahrhundert die Gmelinsche Sammlung, die eigentlich nach Petersburg vollständig hätte gehen müssen, da sind Teile auch nach Tübingen gewandert von Gmelin, der im Auftrag von Katharina der Großen in Sibirien war. Und an den Erdspuren an den Wurzeln dieser Herbarbelege können Sie bestimmte Bedingungen, Mangelböden und so weiter untersuchen, welche Mineralien standen zur Verfügung oder welche Gifte vielleicht schon. Das sind komplett neue Fragen. Das sind jetzt sehr holzschnittartige Beispiele, denn die wissenschaftlichen Fortschritte müssen natürlich die Fachwissenschaftler in den einzelnen Instituten, zu denen diese Sammlungen gehören, unternehmen.
Um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, Herr Professor Seidel, und ein bisschen auch Wissenschaftsphilosophie zu betreiben. Ja, Objekte zeugen von menschlichem Fortschritt und von Evolution, aber gleichzeitig lautet doch die eine traurige Nachricht, dass der Mensch aus der Geschichte eben nicht lernt. Was wäre denn Ihre Botschaft für uns zu unserem Thema neue Erzählungen für die Zukunft?
Ich glaube, grundsätzlich muss man feststellen, dass Forschung zunächst immer Zweck oder wertfrei ist. Das unterliegt
oder sein sollte.
Sein sollte, natürlich. Es gibt auch Auftragsforschung, vollkommen klar. Aber das unterliegt der Neugier des Menschen. Das ist im inhärent, das ist vollkommen klar. Aber das ist eigentlich auch das Positive an diesen Sammlungen. Hier haben Sie Forschungsinfrastruktur. Ich finde das Wort Infrastruktur eigentlich nicht so schön im Grunde, aber Sie haben hier materialisierte Geschichte, an die Sie komplett neue Fragen, die aber offen sind zunächst einmal, auch für Ihre Gegenwart oder zukünftige Antworten, Perspektiven, an die Sie die richten können, um quasi Ihre Neugierde, die noch vielleicht wenig definiert ist, einfach zu befriedigen und hier mehr oder weniger zufällig zu neuen Erkenntnissen kommen. Das heißt, die Möglichkeit oder der Möglichkeitsraum wird durch diese Sammlung, durch diese Objekte eröffnet.
Also Sammlungen als Wissensreservoir für die Zukunft.
Beispielsweise, ja.
Das war Ernst Seidel, der Direktor des Tübinger Universitätsmuseums, über neue Fragen an uralte Objekte in unserer Reihe Denken ohne Grenzen zum Jahresanfang.